Als ich in der Nähe von Berlin studierte, da besuchte ich oft meinen Großonkel und meine Großtante, die dort in Berlin wohnten. Und ihr könnt euch keine herzlichere oder freundlichere Person vorstellen als meine Tante Lüdi. Bei jedem einzelnen Besuch gab sie mir am Ende noch irgendwelche nützlichen Dinge für die Studenten-WG mit oder steckte mir noch etwas Süßes dazu. Für die Reise, sagte sie. Nun, die Reise dauerte vielleicht 30 oder 40 Minuten. Das war eigentlich nicht so besonders lang. Aber sie ließ mich niemals ohne gehen. Und ich sagte oft noch in der Haustür, Tante Lüdi, es ist genug. Es ist genug. Als Tante Lüdi starb in dieser Zeit, besuchte ich meinen Großonkel, der dann alleine war. Und er gab mir auch immer etwas mit. Theologische Bücher aus seiner großen Bibliothek. Und er gab mir viele nützliche Ratschläge, von denen ich bis heute noch mächtig profitiere. Und auch zu ihm musste ich immer wieder sagen, Onkel Winfried, es ist genug. Du hast mich reichlich versorgt. Nun, das sind schöne Momente, wenn man zufrieden und dankbar sagen kann, es ist genug. Es ist genug. Ich habe genug. Doch viel zu oft fürchten wir uns und wir klagen, es ist bestimmt nicht genug. Das reicht sicherlich noch nicht aus. Ich brauche noch mehr, um irgendwie zufrieden zu sein. Ich brauche noch mehr, um sicher zu sein. Ich brauche noch mehr, um mich irgendwie festzufühlen. Muss ich nicht doch noch irgendetwas anschaffen? Muss ich mich nicht doch noch irgendwie absichern? Das genügt doch alles nicht. In dem Bibeltext, den wir uns heute anschauen, geht es darum, wie Josef seine Brüder losschickt, damit sie ihren Vater Jakob und die ganze Verwandtschaft aus Kanaan nach Ägypten bringen. Und Mose, er weist uns auf all die Vorkehrungen und auf all die Hilfen hin, mit denen Josef seine Brüder versorgt, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können. Darum schlag doch mit mir auf, 1. Mose, Kapitel 45. Wir lesen ab Vers 16 bis zum 4. Vers in Kapitel 46. 1. Mose 45, ab Vers 16. Und das Gerücht wurde im Haus des Pharao gehört, dass man sagte, Josefs Brüder sind gekommen. Und es war gut in den Augen des Pharao und in den Augen seiner Diener. Und der Pharao sprach zu Josef, sage deinen Brüdern, tut dies, beladet eure Tiere und zieht hin, geht ins Land Kanaan und nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir. Ich will euch das Beste des Landes Ägyptens geben. Und ihr sollt das Fett des Landes essen. Du aber hast den Befehl zu sagen, tut dies, nehmt euch aus dem Land Ägypten Wagen für eure Kinder und für eure Frauen und holt euren Vater und kommt. Und seid nicht betrübt wegen eures Hausrates, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euch gehören. Da taten die Söhne Israels so. Und Josef gab ihnen auf den Befehl des Pharao Wagen und gab ihnen Wegzehrung mit auf den Weg und gab ihnen allen einen jeden Wechselkleider. Aber Benjamin gab er 300 Silberschekel und 5 Wechselkleider. Ebenso sandte er seinen Vater 10 Esel beladen mit den besten Ägyptens und 10 Eselinnen beladen mit Getreide und Brot und Nahrung für seinen Vater auf dem Weg. Und er entließ seine Brüder. Und sie zogen hin, und er sagte zu ihnen, er eifert euch nicht auf dem Weg. So zogen sie aus Ägypten hinauf und kamen ins Land Kanaan, zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm, Josef lebt noch. Ja, er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Da redeten sie zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf. Und Israel sprach, genug! Mein Sohn Josef lebt noch. ich will hinziehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Und Israel brach auf und alles, was er hatte, und er kam nach Beersheba und er opferte dem Gott seines Vaters Isaak Schlachtopfer. Und Gott sprach zu Israel in einer nächtlichen Erscheinung und sagte: Jakob, Jakob. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten hinab und ich führe dich auch wieder herauf. Und Josef wird seine Hand auf seine Augen legen. Soweit der Bibeltext. Genug, sagt Jakob hier hoffnungsvoll. Und darum ist diese Predigt überschrieben mit: Es ist genug. Es ist genug. Aber wir wollen nicht nur beobachten, wie gut versorgt die Brüder ausgerüstet waren, sondern auch, wie viel Grund wir haben zu sagen: Es ist genug. Für unsere Aufgabe, für unsere Reise hier auf dieser Welt im Glauben. Der Herr versorgt uns zu Genüge mit all dem, was wir brauchen. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen ein bisschen mehr verstehen und vielleicht noch mehr dazu gedrängt werden, Gott für das zu loben, was er uns gegeben hat. Erstens, genügende Berechtigung zum Empfang. Die Begegnung zwischen Josef und seinen Brüdern war sehr emotional. Wir haben uns das letzte Woche angeschaut. Endlich hat Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gegeben. Aber er wollte sich nicht an ihnen rächen. Obwohl sie ihn damals so schändlich behandelt haben, in die Sklaverei verkauft haben. Nein, er war so herzlich. Absolut erstaunlich. Er fiel ihnen allen um den Hals und weinte. Und er küsste sie. Er hat sie herzlich angenommen. Ich bin Josef, euer Bruder. Er beteuerte, dass sie sich nicht länger Vorwürfe machen sollen. Er hat ihnen ihre große Schuld vergeben. Doch damit nicht genug. Er lud sie sogar ein, nach Ägypten zu kommen. Ja, sie sollten mit Jakob, mit ihrem Vater und der ganzen Verwandtschaft, sie sollten herziehen aus Kanaan. Josef, er will sie in dieser Zeit der Hungersnot versorgen. Er sagte, die Hungersnot, sie geht noch 5 Jahre. Es reicht nicht aus, wenn ich euch einfach noch mehr Getreide nach Hause schicke. Kommt hierher, ich will euch versorgen. Es ist also nicht genug, dass er ihre vergangene Schuld vergeben hatte. Er wollte sie auch in Ägypten empfangen und ihnen noch mehr Gutes tun, obwohl sie doch eigentlich Strafe verdient hätten. Aber ist das wirklich ernst gemeint? Kann das wirklich wahr sein? Sollten die Brüder darauf eingehen oder ist es nicht doch irgendwie unangebracht? Manchmal, da sagen wir in großen emotionalen Momenten ja auch mal etwas, was wir dann bei klarem Verstand und etwas Ruhe so vielleicht gar nicht mehr bestätigen würden. Diese Einladung: Kommt, zieht doch alle zu mir, ich kann euch versorgen. Ist das nicht vielleicht etwas aus diesem Gefühl heraus, aus dieser Emotion, aus diesem euphorischen Begegnung? Wäre es nicht naiv, darauf einzugehen? Immerhin haben die Brüder das ganz und gar nicht verdient. Es ist schon absolut bemerkenswert, dass Josef sie nicht allesamt zu Sklaven macht oder ins Gefängnis schickt. Und jetzt lädt er sie auch noch ein. Können Sie diese Einladung wirklich annehmen? Vielleicht kennt ihr solche Überlegungen. Da ist eine Einladung, aber sie ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Oder ihr denkt, vielleicht ist das gar nicht so ganz ernst gemeint. Stell dir vor, du lernst auf einem Flug ein Ehepaar aus Kalifornien kennen. Und ihr unterhaltet euch ganz wunderbar. Und habt eine schöne Zeit und sie geben dir ihre Telefonnummer und sagen: Also wenn du irgendwann aus Deutschland in Kalifornien bist, melde dich bei uns. Wir würden dich so gerne wiedersehen. Du hast immer einen Platz bei uns. Wir haben ein großes Haus und wir würden uns so freuen. Melde dich auf jeden Fall. Und dann, vielleicht ein paar Jahre später, planst du tatsächlich einen Urlaub in die Vereinigten Staaten und besuchst verschiedene Orte und dann bist du unterwegs in den Westen und rufst bei dieser Nummer an. Und sie sagen, ach so, ja, wir erinnern uns, wer du bist, aber so war das eigentlich nicht gemeint. Wir wollten damals freundlich sein und es war ja auch schön damals, unsere Unterhaltung, aber jetzt, hier ist wieder Alltag, wir sind alle beschäftigt, wir haben alle unsere Sorgen. Es passt uns gerade gar nicht. Wir hoffen, dass es dir nicht zu viele Umstände bereitet hat. Oh, wie unangenehm. War das vielleicht ein Missverständnis? Wurde diese Freundlichkeit, diese höfliche Rede, wurde das vielleicht zu viel Gewicht draufgelegt? Ist das hier mit Josef womöglich auch so? So große Versprechungen, diese herzliche Einladung, aber sind es vielleicht mehr nur freundliche Worte, die gar nicht so ernst gemeint sind? Und selbst wenn Josef es tatsächlich so meint, wie er es sagte, hat er überhaupt das Recht, so eine ganze Sippe nach Ägypten einzuladen? Ja, er ist der Ratgeber des Pharao. Er nennt sich der Vater des Pharaos. Das war ein Titel für einen Ratgeber. Er ist der Herr über das ganze Haus des Pharaos. Ja, er hatte gewisse Entscheidungen, die er selbst treffen konnte. Er nennt sich den Herrscher über ganz Ägypten. Aber er steht immer noch unter dem Pharao. Und der würde sich doch sicherlich nicht so eine Horde Hebräer inmitten einer weitreichenden und langanhaltenden Hungersnot dulden. Die einfach nach Ägypten ziehen und auf Kosten der Kornspeicher versorgt werden sollen. Doch wir lernen hier in unserem Text, dass der Pharao mit der Einladung Josefs völlig übereinstimmt. Es war gut in seinen Augen und in den Augen seiner Diener, heißt es. Das bedeutet, der Pharao und seine königlichen Beamten, sie begrüßten diese Idee ganz offiziell. Es ist gut, wenn die Hebräer, wenn die Familie Josefs hierher kommt. Sie finden das gut. Sie unterstützen das. Nun nicht, weil sie so eine hohe Meinung von den Brüdern Josefs hatten. Wenn Josef gesagt hätte, steckt sie alle ins Gefängnis, dann wäre das auch gut in ihren Augen gewesen. Nein, aber weil Josef bei ihnen so hoch geachtet war, waren sie alle der Meinung, es ist gut. Es ist gut, dass sie hier sind. Es ist gut, dass sie hierher kommen sollen. Um seinetwillen sind sie nur froh, wenn sie ihm eine Freude bereiten können. Und mehr noch, der Pharao erteilt nicht bloß die offizielle Bestätigung der Einladung, er selbst fordert Josef sogar auf, auch in seinem Namen ihnen zu befehlen, dass sie nach Kanaan ziehen, um den Vater zu holen und zurückkommen nach Ägypten. Ja, er unterstützt das richtig, er drängt sie richtig. Und er bestätigt es mit noch weiteren Versprechen. Sie sollen das Beste des Landes Ägyptens genießen. Nicht nur einfach irgendwie überleben, sondern sie sollen genießen können in Ägypten. Damals sagte man, sie sollen essen von dem Fett des Landes. Das Fett eines Tieres galt damals als das beste Stück, das schmackhafteste von dem Fleisch. Aber die Bibel spricht auch von dem Fett des Weizens und so weiter. Damit ist einfach das hochwertigste, der kostbarste Teil einer Sache gemeint. Und der Pharao sagt, ihr sollt von all dem Besten des Landes Ägyptens genießen. Ihr sollt an nichts Mangel haben. Zudem erteilt der ägyptische Regent Josef die Befugnis, Kutschen aus Ägypten mitzunehmen, um die Angehörigen Josefs abzuholen. Du aber hast den Befehl, gemeint ist, du hast die Befehlsgewalt, zu sagen, nehmt euch Wagen aus Ägypten. Nun bleibt kein Zweifel mehr daran, dass sie wirklich in Ägypten herzlich empfangen werden sollen. Das war nicht nur so dahergesagt. Josef meint es ernst. Und er hat sogar die offizielle Erlaubnis des Pharao. Ja, mehr noch, der Pharao drängt sie ebenso wie Josef. Und gibt sogar Versprechen und Hilfsmittel mit. Die Einladung Josefs stimmt. Seine Stellung und seine Gunst ist der Grund, dass alle, die zu ihm gehören, mit dem Besten des Landes Ägyptens versorgt werden sollen. Und sie müssen sich keine Sorgen machen wegen der Hungersnot und wegen dem Elend, das an so vielen Orten damit einhergeht. Sie sollen versorgt sein. Sie sollen Genüge haben. Es besteht genügend Berechtigung für den Empfang in Ägypten. Sie müssen sich nicht fürchten, dass sie an der Grenze doch noch aufgehalten werden und gesagt werden, oh, nee, ihr kommt hier nicht rein. Bei der Rettung durch Jesus Christus müssen wir etwas Vergleichbares verstehen, eine Tatsache, die so wichtig ist. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dass er am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat und wir durch ihn Vergebung unserer Sünden empfangen, allein aus Gnade, dann ruft uns Jesus zu: Ich möchte, dass ihr seid, wo ich bin. Und er betet zu dem Vater: Vater, ich möchte, dass die, die zu mir gehören, sind, wo ich bin. Ihr sollt in das Himmelreich eingehen und ich werde euch versorgen. Und ihr werdet keinen Mangel mehr leiden. Ich werde euch versorgen. In Offenbarung 7, da blickt der Apostel Johannes in diese himmlische Herrlichkeit. Und er berichtet von denen, die an Jesus glauben, der sein Leben wie so ein Lamm für sie geopfert hat. Vers 17, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Kein Mangel mehr. Volle Genüge. Aber wir zweifeln vielleicht manchmal daran, ist es wirklich genug, einfach nur an Jesus zu glauben, um in den Himmel eingeladen zu werden? Oder stehe ich irgendwann an der Himmelspforte und mir wird gesagt, nein, das reicht nicht. Wo sind all deine guten Werke? Wo sind all deine Verdienste? Wo ist all das, was du aufbringen kannst? Warum sollten wir dich überhaupt hier in den Himmel hineinlassen? Ja, manchmal denken wir, es ist bestimmt nicht so gemeint. Das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Dass wir gerettet sein sollen, gerechtfertigt, allein durch Glauben, allein aus Gnade. Schließlich sind wir doch schuldige Sünder. Bestimmt müssen wir zuerst unseren Teil dazu beitragen. Wir müssen uns die Chance erst verdienen. Wir müssen irgendwie etwas selber wirken. Es ist doch schon so freundlich, dass unsere Sünden vergeben wurden. Aber das Himmelreich, das wird Gott, der Vater, doch sicher nur den besonders Gerechten auftun. Mein lieber Freund, glaube an die Genügsamkeit der Rechtfertigung. Glaube daran, dass es genügt, was Christus an deiner Stelle vollbracht hat. Der Vater öffnet dir das Himmelreich nicht wegen deiner Verdienste. Niemals wegen deiner Verdienste. Nicht wegen deiner Würde. Aber wegen dem Verdienst und der Würde Christi. Aufgrund der Gunst, die Christus hat bei dem Vater, ist es gut in den Augen unseres dreieinigen Gottes, alle, die zu Christus gehören, in den Himmel einzulassen. Er ist Mensch geworden, um sich mit Sündern, wie ich und du es sind, zu verbinden. Und wer an ihn glaubt, für den ist Christus ein Stellvertreter, dessen Gerechtigkeit und Opfer vollkommen ausreicht, um völlig zu erretten, die zu ihm gehören. Paulus, er jubelt in Römer 3, Vers 22, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. O lieber Christ, glaubst du das? Glaubst du an die Genügsamkeit der Rechtfertigung in Christus? Nun, von Natur aus denken wir alle, wir müssten viele Werke tun, um Gott zu gefallen. Wir müssen uns den Himmel verdienen. Und wir schauen auf andere, die vielleicht so viel besser leben als wir. Und dann schauen wir auf andere, die scheinbar so viel schlechter leben als wir. Und wir versuchen uns selber irgendwo einzustufen. Glaube an die Rechtfertigung, an die Genügsamkeit der Rechtfertigung in Christus. In ihm allein haben wir die Einladung in das Himmelreich, wo wir völlige Genüge haben. Die Rechtfertigung von Sündern aus Gnade durch Glauben in Christus genügt. Ja, es ist genug. Jesus konnte rufen, es ist vollbracht. Du musst dir den Himmel nicht verdienen. Du kannst dir den Himmel nicht verdienen. Aber die Einladung von Jesus, unserem Lamm, genügt. Komm zu mir. Glaube an mich. Und ich gebe dir ewiges Leben. Der Vater hat sie bestätigt. Diese Einladung. Und er hat seinen Geist gesandt, der uns führt und der uns all diese kostbaren Verheißungen in seinem Wort beleuchtet. Ja, es ist wahr und es ist ernst gemeint und es gilt dir, wenn du glaubst. Zweitens, genügende Versorgung zur Reise. So ähnlich wie bei meiner Großtante zeigt Josef seine Liebe zu seinen Brüdern auch durch reichlich Reiseproviant und auch noch zusätzlichen Geschenken. Sie bekommen besondere Nahrung für den Weg, aber auch Wechselkleider, so lange Gewänder von edlem Stoff, die waren kostbar und ein Zeichen der Ehre und des Reichtums. Benjamin bekommt sogar 5 dieser Kleider. So sehr freute sich Josef über seinen kleinen Bruder. Und ihm gab er auch 300 Silberstücke. Eine unglaublich hohe Summe. Bedenkt, die Brüder, sie verkauften Josef einst für 20 Silberstücke. Ein voller Getreidesack kostete in dieser Zeit scheinbar 1 Silberstück. 300 Stücke Silber ist viel Geld. Und vermutlich hat Josef damit Benjamin beauftragt, die anstehenden Kosten des Umzugs zu begleichen oder das Geld unter der Familie zu verteilen, je nachdem, wo Not war. Aber es ist viel mehr, als sie brauchen. Und überhaupt so eine Güte, obwohl sie nichts davon verdient hatten. Nichts. Als Jakob seine Söhne zum zweiten Mal losschickte, da sollten sie von dem Besten des Landes Kanaan mitnehmen, Nüsse und Harze. Aber jetzt gibt Josef seinen Brüdern von dem Besten Ägyptens mit. Auf 20 extra Eseln, bepackt mit Getreide und allen möglichen Lebensmitteln, das Beste Ägyptens. Für Jakob und die Seinen. Bei der Königin von Saba hieß es, dass sie Salomo Geschenke machte. Sie wollte ihn sehen, sie wollte ihm Fragen stellen und sie ging mit mehr zurück, als sie brachte. Sie bekam mehr Geschenke als die, die sie aus Saba dem Salomo brachte. Und so finden wir das auch hier. Was für eine reichliche Versorgung. Josef sagte nicht nur, hier habt ihr jeder eine kleine Tasche Getreide. Wenn ihr schön sparsam seid, schafft ihr es gerade so, zurückzukommen und nicht zu verhungern. Und hier werdet ihr dann gesättigt. Aber bis dahin müsst ihr mit dem Allernötigsten auskommen. Und nein, er gibt ihnen reichlich. Er versorgt sie über die Maßen mit Stärkung und Hilfsmitteln für diesen beschwerlichen Weg durch die arabische Wüste. Zuletzt versorgt er sie auch mit einem wichtigen Rat. Oder mehr eine Ermahnung. Ereifert euch nicht auf dem Weg. Das bedeutet, fangt nicht an, euch unterwegs gegenseitig zu beschuldigen. Euch miteinander zu streiten. Und wie schnell kann das geschehen? Sie haben so viel Gutes erlebt. Sie wurden so reich beschenkt. Aber nun müssen sie auch ihrem Vater bekennen, was sie mit Josef getan haben. Und je näher sie Kanaan kommen, desto mehr regt sich womöglich der alte Stolz und man will sich vor Jakob doch noch als der Beste unter den Schuldigen positionieren. Wie leicht könnte Ruben sagen, ja, ich wollte Josef ja gar nicht verkaufen, ich habe ihn nur in die Zisterne geworfen und ich wollte ihn eigentlich später wieder rausholen, ich habe euch nur nicht davon gesagt, weil ich euch eh gleich verdächtigt habe. Und Judah würde entgegnen, erinnert ihr euch eigentlich? Ihr wolltet ihn töten, es war meine Idee, ihn in die Sklaverei zu verkaufen. Eigentlich könnt ihr mir danken für all das Gute, das daraus entstanden ist. Und die anderen Brüder schimpften dann gegeneinander, wer welchen Anteil hatte und wie es gemeint war. Aber nein, Josef ermahnt sie, ereifert euch nicht auf dem Weg. Streitet nicht auf dem Weg. Bleibt demütig. Ihr habt so viel Gnade empfangen. Nun lebt es aus, dass ihr euch nicht gegenseitig beschuldigt, sondern vergebt auch einander. Streitet nicht. Beschuldigt euch nicht. Bleibt demütig und ruhig und holt unseren Vater und eure Familien hierher. Das ist euer Auftrag. So wie Josef seine Brüder mit allen versorgte für den Weg, so müssen wir als Christen uns auch immer wieder bewusst werden über die Genügsamkeit der Gnadenmittel. Christus hat uns nicht nur den Himmel versprochen, wenn unser Leben hier zu Ende ist. Nein, er beschenkt uns auf dieser Lebensreise hin zum Himmelreich mit lauter Stärkungen und lauter Hilfsmitteln für den Weg. Ganz praktisch. Er schenkt uns sein Wort, die Bibel. Jesus sagt, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das von dem Mund Gottes ausgeht. Das ist Nahrung, das ist geistliche Speise für uns in dieser Wüste, in diesem Leben, auf unserem Weg hin zum Himmelreich. Sein Wort stärkt uns, es belehrt uns, es überführt uns, es weist uns zurecht, es unterweist uns in aller Gerechtigkeit. Es rüstet uns aus für jedes gute Werk, das wir tun sollen. Das Wort Gottes ist wahrhaftige Speise und wir haben sie reichlich. Ist euch das bewusst, was für ein Reichtum wir haben in seinem Wort? Nicht nur ein paar zusammenhangslose Wortfetzen, nicht nur so ein paar Weisheitssprüche, die man so oder so auslegen kann. Wir haben die Heilsgeschichte Gottes, die Jahrtausende umspannt. Wir haben die kostbarsten Verheißungen. Wir haben den Bericht über das Leben und das Leiden unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben die vollmächtige Lehre und Auslegung seiner Apostel, die er gesandt hat, um in seinem Geist diese Wahrheit noch tiefer zu ergründen. Wir haben das alles. Und das stärkt uns auf dieser Reise. Das sollen wir gebrauchen, dass wir nicht verhungern, sondern immer wieder neu, täglich neu, die Nahrung empfangen, die wir brauchen für die Herausforderungen des Tages. Und er gibt uns auch das kostbarste Wechselkleid. Ja, in Christus haben wir den alten Menschen ausgezogen und ziehen den neuen Menschen an. Zieht an den Herrn Jesus Christus. Oh, er ist unser Ehrenkleid. Wir werden schon hier auf diesem Lebensweg umgestaltet. Unser Wille, unser Verstand, unsere Gefühle, unser Herz, unsere ganze Gesinnung, sie werden erneuert und sie werden dem Bild Christi immer ähnlicher. So wie die Brüder in ihren neuen Gewändern gar nicht mehr so sehr wie Schafhirten aus Kanaan aussahen, sondern sie sahen ihrem Bruder Josef ähnlich, den der Pharao ebenso mit einem feinen Gewand ausgestattet hat. Und so schenkt uns auch Christus den Heiligen Geist, der uns umgestaltet und heiligt und erneuert in dieser Welt. In dieser Welt werden wir verändert. Außerdem bekommen wir die Sakramente als Vorgeschmack der himmlischen Freude und Gemeinschaft. In der Taufe und beim Abendmahl, das wir heute Nachmittag auch feiern wollen, dürfen wir sehen und wir fühlen und schmecken von den himmlischen Gaben als eine Art Vorgeschmack, dass der Herr uns versorgt. Und auch eine Erinnerung an das, womit uns der Herr versorgt hat. Dass wir verbunden sind mit Christus, dass wir Anteil haben an seiner Vergebung, dass er unser Leben ist. Und im Gebet erfahren wir diese köstliche Gemeinschaft mit unserem Gott. Dass unsere Schuld nicht mehr zwischen uns steht, sondern er sich uns zu erkennen gegeben hat, wir zu ihm sprechen können. Dass er uns lieb hat und wir in Zuversicht und Freimut unsere Anliegen vor ihm nennen dürfen. In der Gemeinde erleben wir gegenseitige Ermutigung und Hilfen. Wenn der eine begabter ist in einer Sache oder reicher ist in einer Gabe, so dient es nicht nur seinem eigenen Nutzen, sondern dem Wohl der ganzen Gemeinde. Und wir müssen nicht leer ausgehen. Kein einzelner Christ geht leer aus. Christus beschenkt alle mit Gaben und Fähigkeiten zum Dienst und zur Auferbauung in der Gemeinde. Aber wir sollen nicht streiten. Wir sollen uns nicht gegenseitig ereifern, sondern einander dienen und einander lieben und einander unterstützen und gerade darin diesen neuen Menschen beweisen, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und nein, wir müssen nicht in unserer eigenen Kraft, nicht durch unsere eigenen Fähigkeiten und unser natürliches Vermögen diese Reise bestehen, die so unsere eigene Kraft ist so aufgezehrt durch die Sündenkatastrophe. Aber unser gnädiger Herr versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Mit allem. Nun, nicht unbedingt mit Gesundheit, nicht unbedingt mit irdischem Reichtum, nicht unbedingt mit Bequemlichkeit. Aber in dieser Reise durch die Wüste, ja, da müssen wir bereit sein, so manches zurückzulassen. Wie der Pharao den Brüdern sagt, seid nicht betrübt wegen eures Hausrates, denn das Beste des ganzen Landes Ägyptens soll euch gehören. Paulus sagt, die Leiden in dieser Welt, sie fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Und ja, von so manchen müssen wir uns vielleicht lossagen. Aufgrund der Hoffnung eines Besseren. Doch alles, was wir brauchen, an Geisteskraft, an Freimut, an Hoffnung, an Erkenntnis, an Glaubensstärkung, an Gemeinschaft der Liebe, an Fähigkeiten zum Dienst, damit versorgt uns Christus. So dass wir sagen müssen, wir haben volle Genüge. Christus, es ist genug. Du gibst uns alles, was wir brauchen. Wir haben an nichts Mangel. Christus versorgt uns mit dem, was wir brauchen, in dieser Reise, in dieser Pilgerreise zur himmlischen Herrlichkeit. Glaubst du an die Genügsamkeit der Gnadenmittel, um deinen Glauben aufrechtzuerhalten, um dich hinzuführen in das Himmelreich? Und drittens, genügende Hilfen zur Verkündigung. Die Brüder haben nicht nur die Aufgabe, einen großen Umzug zu planen. Sie haben nicht nur die Aufgabe, irgendwie nach Kanaan zu kommen und wieder zurück nach Ägypten. Sie müssen auch Jakob, ihrem Vater, überzeugen. Sie müssen ihm eine unvorstellbare Botschaft weitergeben. Wir lesen, und sie berichteten ihm, Josef lebt noch. Ja, er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Denkt einmal, was für eine Aussage das ist. Der totgeglaubte Sohn, er lebt doch noch. Und er hat nicht nur irgendwie überlebt, er ist der Herrscher über das größte und mächtigste Weltreich in der Zeit. Von dem in der Zeit der Hungersnot viele Völker abhängig sind. Seit 22 Jahren ist Jakob in tiefer Trauer um seinen Sohn Josef. Sein Schmerz ist so groß geworden, dass sein Herz starr und unempfindlich wurde. Er war kalt, hart. Er ließ nichts mehr an sich heran. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Er hört die Worte seiner Söhne. Er versteht, was sie sagen, aber er glaubt ihnen nicht. Vielleicht hält er sie für betrunken oder vielleicht dachte er, es ist nur ein weiterer ihrer betrügerischen Tricks. Sein Herz ist einfach kalt, starr, leblos in Bezug auf diese Nachricht. Vielleicht hatte Jakob befürchtet, seine Söhne würden sich irgendwie irgendwelche abenteuerlichen Geschichten ausdenken, um von ihren bösen Taten abzulenken. Nun, das würde ihrem Charakter entsprechen. Womöglich dachte Jakob, sie hätten diesmal einen ägyptischen Händler überfallen und deswegen von all diesen Nahrungsmitteln und dem Besten Ägyptens mitgebracht. Oder sie haben in Ägypten durch List etwas gestohlen, als sie mit all diesen Gütern nach Hause kamen. Wieso schickte Josef auch diese Männer als Boten? Wieso eigentlich? Wieso schickte er nicht ein paar seiner ägyptischen Elitesoldaten, die Leibgarde des Pharaos oder sowas? Das wird ein bisschen mehr Eindruck machen. Dann wird man denken, ja, das muss wahr sein. Wieso ausgerechnet seine Brüder, die doch so unglaubwürdig, so lügnerisch, so verdorben, so rücksichtslos waren? Nun, was machen die Brüder, als Jakob ihnen nicht glaubte? Da redeten sie zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Mose schweigt hier über die demütigenden Details. Aber hier mussten sie über ihre eigene große Schuld sprechen. Aber sie konnten eben auch bezeugen, wie Josef ihnen ihre Sünden vergeben hat. Und wie er sie eingeladen hat, nach Ägypten zu kommen. Trotz ihrer Schuld. Sie erzählen alles, alle Worte. Sie beschönigen nichts. Sie lassen nicht den Teil aus, der sie schlecht dastehen lässt. Nein, sie mussten eben auch bezeugen, wie er sich ihnen zu erkennen gab, als er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber wisst ihr, was sie vor allem berichten? Was Gott getan hat. In Vers 9, 1. Mose 45, da trägt Josef seinen Brüdern auf, eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt zu ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir herab, zögere nicht. Das Erste, was Josef ihnen mitgibt, ist, berichtet von dem, was Gott getan hat. Nein, Jakobs Söhne tischen ihm keine Geschichte auf, in der sie die Helden sind. Oh, wir sind in Ägypten gewesen und weißt du was? Wir haben deinen Sohn Josef gefunden und wir haben ihn befreit. Oh nein, nein. Sie geben zu, wir sind Verbrecher. Wir sind die Verbrecher. Gott hat Josef bewahrt. Unser Bruder hat uns gefunden und er hat uns Gnade erwiesen. Gott hat ihn geführt. Er lebt, er herrscht. Und dies hat er uns gesagt. Sie berichten ihm von all den Worten, die Josef ihnen gesagt hatte. Und als Jakob dabei die Wagen aus Ägypten betrachtete, da fing er an zu glauben. Solche Wagen waren keine Wagen von Händlern. Die konnte man auch nicht mal ebenso irgendwo mitnehmen an der Straßenecke. Vielleicht waren es die Wagen des königlichen Palastes. Auf jeden Fall merkt Jakob, diese Geschichte muss stimmen. Gott wirkt. Josef lebt. Das Wort ist wahr. Mose, er schreibt so treffend. Da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf. Und darum sprach er, genug! Mein Sohn Josef lebt noch. Und Jakob muss zu ihm ziehen. Er muss ihn sehen, bevor er stirbt. Sein Geist lebt auf. Darum kann er sagen, genug. Die Worte, die Botschaft, die Verkündigung reicht aus durch das Zeugnis, das die Brüder aus Ägypten mit sich führen. Es ist genug, damit Jakobs starres Herz erweicht. Es ist genug, damit sein Geist auflebt und er glauben kann. Es ist genug, damit der alte Mann sich aufmacht und losfahren will, um Josef zu sehen. Und hier ist nicht nur eine körperliche Belebung gemeint, sondern offensichtlich auch eine geistliche. Jakob opfert Gott, ein Schlachtopfer. Und Gott spricht zu ihm und er bestätigt, ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten. Ja, Gott bestätigt, das ist alles mein Plan. Fürchte dich nicht, vertraue mir. Als Christen fühlen wir uns auch oft so schwach, wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Von dem, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist, der begraben wurde, der tot war. Doch dann am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Jesus lebt, er hat den Tod besiegt, er lebt und er wird nie wieder sterben. Denn mit dem Tod hat er die Sünde besiegt. Er ist Herrscher über Himmel und Erde. Er hat die volle Befugnis, Sünden zu vergeben und ewiges Leben zu schenken, allen, die an ihn glauben, allen, die zu ihm kommen. Die wird er nicht hinausstoßen, sondern ewiges Leben geben. Oh, was für eine Botschaft! Doch denkst du nicht auch manchmal, wer soll das glauben? Und vor allem, warum sollte man es mir glauben? Ich bin ein Sünder. Ich habe so viele Fehler und so viele Schwächen. Warum sollte jemand mir glauben, wenn ich von Jesus berichte? Wieso sendet Gott nicht eine Schar von Engeln, wie damals auf dem Feld in Bethlehem bei den Hirten? Wieso sollen wir schwache, sündige Menschen diese unfassbare Botschaft des Evangeliums weitergeben. Ist das nicht riskant? Ist es nicht allzu verständlich, wenn Menschen uns nicht glauben? Und wisst ihr, warum Gott das tut? Weil Gott seine Herrlichkeit gerade darin zeigt, wie er so schwache und stumpfe Werkzeuge wie uns gebraucht, um doch das Unmögliche zu schaffen. Denn es liegt nicht an deiner Kraft. Und es liegt nicht an deiner Glaubwürdigkeit. Ein Ungläubiger wird nicht überredet durch faszinierende und spannende Erzählungen. Er wird nicht überwältigt durch mächtige Himmelsgestalten, sodass er glaubt. Was muss geschehen, damit ein Mensch glaubt? Nun, das kalte, starre, steinernde, durch die Sünde tote und unempfindsame Herz des Menschen muss neu belebt werden durch den Geist Gottes. Und Gott gebraucht und er sendet seinen Geist dort, wo sein Evangelium verkündet wird. So wie er die Wagen gesandt hat mit den Brüdern Josefs. Und es zum Beleg wurde, dass es wirklich war. So predigen wir nicht mit Menschenworten allein. Predigen nicht menschliche Weisheit, nicht Überzeugung, nicht Überredung, sondern in der Kraft Gottes und in der Wirksamkeit seines Geistes. Paulus schreibt in 2. Korinther 2, Vers 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt, in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Er gibt uns seinen Geist, der uns kräftigt und ausrüstet, das Wort von Christus zu verkünden. Und in dieser Botschaft fahren wir nicht in unserer eigenen Kraft, sondern in dem Triumphzug, in dem Triumphwagen von Christus. Und das, was wir predigen, ist wirksam, sowohl zur Errettung als auch zum Gericht. Aber Freunde, Gott hat bestimmt, dass der Glaube durch die Predigt kommt. Dass der Glaube durch die Predigt kommt. Nicht durch Wunderwerke, nicht durch Engelsträume, nicht durch Heilungen oder Reichtum, sondern durch die scheinbare Torheit der Predigt, durch schwache Menschen wie uns. Aber der mächtige Gott ist in dieser Schwachheit wirksam. Er sendet seinen Wagen. Er führt in seiner Kraft. Er gibt seinen Geist, der die Herzen belebt. Ja, wir fahren mit dem Wagen Christi. Das Evangelium ist eine Kraft zur Rettung. Vertraut auf die Genügsamkeit der Predigt. Es ist genug. Die Gemeinden in unserem Land sind voll, zum Bersten voll, mit alternativen Ideen, wie Menschen zum Glauben kommen können. Vertraue auf die Genügsamkeit der Predigt. Es ist genug. Jesus lebt. Ich will hinziehen und ihn sehen. Gott gebraucht Sünder, die er verändert hat, die er ausgerüstet hat, die nicht in eigener Kraft große Dinge bezeugen, sondern die sagen können, ich bin ein Sünder, der Gnade erfahren hat. Christus ist mir erschienen. Ich bin nicht der Held dieser Geschichte. Ich kann dich nicht von einer großen Sache überzeugen, die ich mir überlegt habe. aber ich möchte bezeugen, was der Herr an mir getan hat. Wie er mir meine Sünden vergeben hat. Und so rüstet Gott aus. In Demut und in Gnade, aber in der Wirksamkeit seines Geistes. Vertraut auf die Kraft der Wahrheit und dem Zeugnis des Geistes. Lass mich diese Predigt beschließen mit einem Zitat von Spurgeon. Tatsächlich ein Zitat, was mich damals im Studium sehr, sehr bewegt hat. Denn auch diese Bildsprache, sie passt so gut zu unserem Text. Spurgeon schreibt: Habt ihr je einen der Herren von der neueren theologischen Richtung gesehen, der sich an seiner eigenen Botschaft erfreute? Wie verdrießlich verbreiten sie sich etwa über die nachexilische Theorie? Ich garantiere euch, es ist bei jenen nichts vorhanden, woran man sich erfreuen könnte. Und sie sind offensichtlich froh, wenn sie mit ihrer Aufgabe, fleischlose Knochen aufzuhäufen, irgendwie klarkommen. Sie stehen an einer leeren Krippe und vergnügen sich damit, auf das Holz zu beißen. Die alten Prediger und einige von denen, die jetzt leben, aber als altmodisch gelten, sie halten die Kanzel für einen Triumphwagen und sind im Himmel nah, wenn ihnen geholfen wird, mit Kraft zu predigen. Mögen wir auch als arme Narren gelten, wenn wir unser antiquiertes Evangelium predigen. Wir haben Freude an dieser Arbeit. Unsere düsteren Lehren machen uns sehr glücklich. Sonderbar, nicht wahr? Das Evangelium ist offensichtlich mark und fett für uns. Und unser Glaube, obwohl er natürlich in den Augen der liberalen Verkündiger sehr absurd und unphilosophisch ist, bringt uns volle Genüge. Und macht uns sehr zuversichtlich und glücklich. Ich kann von einigen meiner Brüder sagen, dass ihre Augen zu glänzen und ihre Seelen zu glühen scheinen, wenn sie über die freien Gnade und die Liebe unseres Heilandes reden, der für uns in den Tod ging. Es ist so, meine Brüder. Wenn wir die Gegenwart Gottes spüren, werden wir und unsere Hörer in jeder Beziehung von der Freude erfasst. Oh, vertraue auf die Genügsamkeit der Verkündigung dieses alten, antiquierten, oh nein, ewigen Evangeliums, dass Jesus lebt und dass er herrscht und dass er rettet in Ewigkeit. Amen.